Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag übrigens, Micky.
Danke! Ja, Tränkedach!
Oh, Entschuldigung. Da habe ich ein bisschen kurz bisschen aus der Fassung geraten.
Ja. Ich bin ein wenig verkatert. Ich habe nämlich auf uns angestoßen.
Ja, völlig zu Recht. Ach, du hast dann einfach...
Naja, Ausgangssperre in Hamburg. Ja. Die kannst ja nur alleine feiern.
Ganz lustig, weil nämlich, als hätten sie es geahnt, haben gestern ebenfalls Pete Doherty, Arno Dübel und Ben Becker auf uns angestoßen.
Wirklich?
Ja, einfach so.
Ich bin Ben Becker, 4 Jahre MML. Ich möchte ganz herzlich gratulieren. Ich bin Ben Becker, ich bin betrunken. Irgendein Grund findet sich immer.
Nee, klasse.
Eins meiner Highlights auch in 4 Jahren MML, wie wir wirklich, nachdem wir kicken waren, plötzlich Ben Becker neben mir am Geldautomaten stand und ein Gesicht gemacht hat, wie Ben Becker am Geldautomaten.
Wir müssen.
Scheiße! Kommt nichts raus!
Wir müssen auf jeden Fall.
Aber wenn der Einiger sich eine Wurst in den Arsch schiebt, dann kriegt er 100.000 überwiesen. Und ich muss zu den Onkels und die anmoderieren.
Ich finde, wir müssen 4 Jahre MML, das ist die große Geburtstagsshow hier, mit eingebauter Showtreppe.
Ja.
Wir sind alle schon runtergekommen. Bei jedem,
das ist absolut korrekt, ja.
Bei jeder Treppenstufe, die wir bestiegen haben, ist ein Licht angegangen.
Ja.
So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Ja.
4 Jahre MML. Ich finde, wir sollten gleich aber auf jeden Fall, jeder von uns sollte seinen Lieblingsmoment MML. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast ob das spontan aus dir raus.
Das ist mein neuer Lieblingsmoment für das 5. Jahr.
Ja, die Frage. Ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast.
Also ich habe auf jeden Fall einen Lieblingsmoment, okay. Fußball MML. Okay. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber darüber können wir ja gleich reden. Denn vorher, Freunde, müssen wir ja noch unser Geldsäckel auffüllen.
Ja, oh. Ja.
Vielleicht hast du nie ein passenderes Wort am Anfang eines Sponsors genannt als Geldsäckel. Weil ich glaube, darum geht's auch.
Es geht nämlich darum, dass man den Geldsäckel auch sehr pflegt.
Ja, das ist absolut richtig.
Wir haben hier was mitbekommen. Und zwar von Manscaped.
Ja.
So, und jetzt Achtung, ich mach das mal auf. Das ist Unboxing im Podcast.
Dieser Beitrag wird übrigens präsentiert von Mike Nöcker, Total Manscaping.
Aber es ist großartig, nachdem wir letzte Woche schon es vollbracht haben, ein Bilderrätsel in den Podcast zu heben, machen wir jetzt Unboxing.
Unboxing.
Man kann einfach sagen, nach 4 Jahren, wir haben das Prinzip Podcast noch immer nicht verstanden.
Ja, wir müssen immer noch ein bisschen an uns arbeiten.
Kann ich den Hörern schon mal sagen, nachher werde ich auch mein Buch ins Mikrofon.
Mike wird sich jetzt hier die Klöten rasieren, live.
Live.
Guck
mal.
Das darf doch wohl einfach nicht wahr sein.
Ne? Damit wir mal wieder vor den Sex-Podcast kommen.
Das ist absolut korrekt.
Oder?
Ja.
So, das aber in Wirklichkeit, ich meine, wir reden wir doch mal Tacheles an dieser Stelle.
So,
oder?
Reden wir Tantalus.
So, wir kennen das doch alle von der Intimrasur. Es ist etwas, was zwingend notwendig ist, aber auch, was durchaus mal schmerzhaft sein kann.
Ja, das ist richtig.
Wenn man nämlich nicht das richtige Equipment für die Intimrasur nimmt.
Ja.
Ich weiß nicht, wer sich schon mal geschnitten hat dabei, aber es ist sehr unangenehm und es blutet auch tatsächlich.
Das ist richtig. Es ist
ganz schön doll.
Gottlob, ein Bereich, der selbst bei Mike Nöcker noch gut durchblutet ist. Und wenn man dann aber den falschen Griff tut, dann,
stellst dir einfach vor, wie du dich danach verarztest und es wird kommentiert von Werner Hansch, wird er den Sack jetzt zumachen?
Ich habe ihn jetzt aufgemacht, um euch ganz kurz zu sagen, dass es fantastische Produkte von Manscaped gibt.
Ja.
Unter anderem eben dieser Trimmer. Und das Besondere an diesem Trimmer, ich mache euch nochmal kurz geil damit. So, das Besondere an
diesem... Es gefällt ihm ehrlicherweise ein bisschen zu gut für meinen Geschmack. Wenn ich das mal kurz so als kleines Zwischenfazit...
Das Besondere an dem ist auf jeden Fall, dass es eine Keramikklinge gibt, eine hochmoderne Keramikklinge. Und ich kann euch sagen...
Das Einzige, wie man dir noch Herr werden kann.
Könnt ihr mich jetzt mal zu Ende
ausreden? Ach so, richtig,
da ist ja noch, so sicher wie der grüne Daumen.
Also damit schneidet man sich einfach nicht.
Ja.
Das ist ganz
simpel.
Und ich kann es euch sagen, ich benutze den mittlerweile selbst.
Ja.
Ja. Also.
Also du benutzt ihn selbst, du setzt ihn nicht mehr bei irgendwelchen wildfremden Menschen in der Fußgängerzone an.
Micky, deine Frau ist doch Perserin.
Das ist
Wenn
richtig.
Du das benutzt, dann findet sie auch deine Eier toller.
Oh. So, ja, wir sind jetzt also bereits.
Hat er wirklich gesagt gerade?
Ja, die Aktie ist auf dem Tiefstand, liebe Leute, jetzt zeichnen.
So, jetzt haben wir, glaube ich, alles dafür getan, dass man sich die Marke merken kann. Ja. Manscaped ist die Website dazu, manscaped.com, schreibt man M-A-N wie Man und dann Scaped, S-C-A-P-E-D.com. Das ist auf jeden Fall die Website, um euch die beste Intimrasur für den Mann nach Hause zu holen, egal ob nun rasieren oder trimmen, alles drin, komplett, inklusive Körperpflege, alles dabei. Wie gesagt, hochmoderne Keramikklingen, die haben eine sogenannte Skin-Safe-Technologie, eben für weniger Rasierunfälle. Der Akku hält 90 Minuten lang für all die, die auch vielleicht ein bisschen mehr behaart sind.
Ja.
Man kann sehr lange damit rasieren auf jeden Fall. Es gibt ein cooles LED-Licht. Es ist wirklich ein cooles Teil. Ich kann es schwerstens empfehlen, weil ich es selber benutze. Und es gibt jetzt 20% Rabatt und einen kostenlosen Versand mit dem Gutscheincode MML auf manscaped.com.
Fantastisch.
Die haben aber natürlich eins liegen lassen. Natürlich hätte der Gutscheincode sein müssen. 16MML.
Und ist ja noch keiner hier Eier, wir brauchen Eier gesagt.
Nee. Stimmt, du hast recht.
Ja. Aber was wir brauchen, ist jetzt ein bisschen heitere Untermalung, musikalische Untermalung. Das Fußball-MML Medienterzett jetzt mit der MML-Hymne.
Wunderbar.
Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur Geburtstagsausgabe von Fußball MML. 4 Jahre Fußball MML. Happy Birthday, Micky Beisenherz.
Vielen Dank. Happy Birthday to us.
Yes, Happy Birthday, Lukas Vogelsang.
Vielen Dank. Und hier ist der Bond-Bösewicht dieser Episode. Hier ist Mike Nöcker. Er hat einen Kater.
Und den streichel ich die ganze Zeit.
Ja, den streicheln wir gleich. Wir werden schön.
Du meinst den weißen Kater?
Ja, genau.
Der da auf dem Schoß gestreichelt. Ja,
wenn ich du wäre, dann hat denn einen weißen Kater, das frage ich mich.
Das ist richtig.
Ja, absolut korrekt. Ja,
ist ein bisschen schade, dass wir nicht zusammen feiern konnten, finde ich ehrlicherweise.
Ja.
Deswegen musste ich das alleine machen. Aber ich habe mir auf jeden Fall gestern Abend geschworen, als ich ein kleines Glas auf euch angestoßen habe. Habe ich mir geschworen, dass wir 5 Jahre MML, das feiern wir auf jeden Fall zusammen und ich finde, wir feiern es auch auf einer Bühne zusammen
mit
Menschen, die Lust haben, uns irgendwie gemeinsam zu erleben. Wir nehmen den Podcast live auf irgendwo.
Naja, im Hamburger Volkspark, der ja dann wahrscheinlich Podstars Arena heißen wird.
Zu dem Zeitpunkt denke ich auch, ja.
Das ist witzig.
Ich wusste gar nicht, dass unser Philipp Westermeier, also hier der OMR Philipp Westermeier, dass der auch das Impfzentrum organisiert. Ja, warum haben wir denn noch nicht so ein, der kann doch mal unter der Hand, kann also mal so 3 Schüsse BioNTech mal reinhauen.
Ich hab schon. Ja, noch nicht?
Du bist ja Risikogruppe. Du bist ja, also.
Ich habe übrigens noch nicht, damit jetzt nicht alle nervös werden und anfangen, irgendwie das Gesundheitsamt.
Leitgesellschaft.
Absolut.
Hashtag Impfungerechtigkeit.
Ich würde aber sofort. Ehrlicherweise würde ich sofort.
Klar, ich doch auch.
Mike geht dann aber auch ohne Schlipper zum Impfen, damit die Überschrift dann ist Basic Impfstinkt.
Oh Gott, der lässt aber wirklich
nichts auf. Das ist schlimm, oder? Ja, wenn das in der Dichte so weitergeht.
Hoffentlich nicht. Ja.
Ne? Jetzt ist fast alles aus dem System. Aber mich interessiert ja, also da Micky ja nichts vorbereitet hat. Mike, was ist dein Lieblingsmoment aus 4 Jahren MML? Und kurze Frage, ist es die Folge, die gebrummt hat?
Nee. Oh, wir haben eine schwarze Folge, also eine, die nie erschienen ist. Grüße an Oliver Wurm an dieser Stelle.
Stimmt, ja.
Das haben wir in der Tat. Meine Lieblingsszene Fußball MML ist eindeutig. Ihr erinnert euch an das letzte Jahr Volkswagen Tailgate Tour, als wir in Berlin Autokino gemacht haben.
Ja.
Vorm DFB-Pokal.
Ja.
Vor den blinkenden Autos, die nicht hupen durften.
Ja.
Der Moment. Also ich muss ein bisschen dazu ausholen, weil das Ding ist, man ist ja durch Micky irgendwie relativ viel schon gewohnt. Man hat irgendwie den Helm-Peter schon gehört, der Uli gehört zum täglichen Sortiment einer jeden Folge und so weiter und so fort. Der Basler, alles ist schon da gewesen.
Man ist viel Leid gewohnt, ja.
Aber der Moment, in dem du aufgestanden bist und aus dem Nichts das Firebeast rausgeholt hast. Ja. Das war für mich wirklich so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist die Spontanität, die Parodie und dieser absolute Wahnsinn. Das ist mein MML.
Ja, aber das ist doch wiederum, also das ist schön, dass das so ist.
Das war wirklich, ja. Also mein, ja, ein großer, mein It-Moment Fußball-MML.
Das freut mich sehr. Das ist ja genau das, was passiert, wenn man mit so Halunken zusammensitzt, ne? Dass einem dann so eine Scheiße dann in dem Moment einfällt. Also ich finde speziell tatsächlich die, ich habe gar keinen bestimmten Moment, weil ich mich regelmäßig hier so gut amüsiere, dass ich jetzt gar nicht so was Bestimmtes rauspicken kann. Aber tatsächlich sind die Live-Momente zählen auch wirklich mit zu dem Schönsten in der MML-Historie. Das muss man schon ganz klar sagen. Und ja, natürlich auch einfach die Erkenntnis, dass wir in einer sehr, sehr frühen Phase unserer MML-Tätigkeit bereits live in der Elbphilharmonie gespielt haben, finde ich nach wie vor wirklich den Coup des Jahrhunderts.
Das stimmt.
Mein Lieblingsmoment ist eng verknüpft mit deinem anderen Podcast, Micky, nämlich Apokalypse und Filterkaffee, den es ja jetzt, glaube ich, auch ein Jahr gibt.
Genau,
oder?
Ja.
Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Da habe ich mir einmal, das war zum Geburtstag von Rudi Völler vergangenes Jahr.
Ja.
Da habe ich morgens die Folge gehört und du kamst halt wie immer am sehr frühen Morgen, ich glaube um 6 raus. Also
ja, genau.
Saß ich um 8 schon und habe das gehört. Und plötzlich machtest du ein Stand-up,
ja,
zum Thema Rudi Völler, wo wirklich alles drin war. Das waren so anderthalb Minuten.
Ja.
Und da dachte ich, ey Mist, warum ist das nicht bei MML? Das hat da nichts zu suchen. Das ist unser Content.
Interessant.
Habe das dreimal zurückgespult,
ja,
und habe es wortwörtlich abgeschrieben, um es dann 2 Stunden später bei uns in der Sendung vorzutragen. Und eure Reaktionen sind für mich MML in a nutshell gewesen. Keiner von euch beiden hat gelacht, weil du, Micky, hattest vergessen, dass es von dir ist.
Ja.
Und Mike hat schlichtweg noch nie Apokalypse und Filterkaffee gehört und wusste nicht, dass es von dir ist. Also verlief dieser Gag, den ich anderthalb Stunden lang vorbereitet hatte, der lief komplett ins Leere.
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, worum es da ging. Da
kannst du mal sehen, eben.
Wie schnell. Wirklich, ja, wirklich. Aber ich meine, ich habe es ja offensichtlich auch schon wenige Stunden danach wieder vergessen. Aber das ist wahrscheinlich auch das, wahrscheinlich muss man das auch so machen, dass man die Sachen schnell vor der Festplatte räumt. Ansonsten.
Ich war so stolz. Ich dachte jetzt, du wirst dich freuen und wundern und Mike wird sich auch freuen. Und es passierte nichts. Es war nur so Wüstengras.
Ja, herrlich.
Und dann habe ich erst hinterher rausgefunden, warum. Nämlich, weil ihr einfach ihr selbst wart. Und das ist so schön gewesen.
Freuen und wundern. Kommen wir, also so schön die Nabelschau ist.
Ja.
Wir machen den Fans das Geschenk und kümmern uns
um Fußball.
Dann habe ich was mitgebracht für euch. Ich habe was mitgebracht für euch. Drei Wörter aus dem aktuellen Kicker rausgeschrieben.
Das ist wirklich,
hinter
Lukas
denen
ist
sich
der Einzige, der den Kicker noch liest.
Das und zwar weltweit.
Weltweit, ja. Er dreht den Scheinwerfer.
Drei Wörter, hinter denen sich drei Geschichten des Wochenendes verbergen.
Okay.
Und ihr sagt mir, welche es sind.
Okay.
Zweckgemeinschaft?
Das könnte
Husarenritt?
Ach so.
Eigengewächs. Was sind die Geschichten? Zweckgemeinschaft, Husarenritt, Eigengewächs.
Oh. Also wäre es jetzt Zwangsgemeinschaft, dann wäre es Mokoko gewesen, aber es geht um Zweckgemeinschaft. Zweckgemeinschaft. Zweckgemeinschaft ist natürlich Brazzo und Hansi. Ne?
Genau.
Klar. Und dann, was war das zweite? Husarenritt. Das ist wahrscheinlich Frankfurt oder so,
ja,
schätze ich
korrekt.
Mal. Ja, und das dritte?
Eigengewächs.
Manscaped.com, wollte ich nochmal sagen an dieser Stelle.
Eigengewächs ist Ansgar Knauf, ne?
Oder? Genau.
Ja.
Knauf gehalten.
Knauf, ja.
Ja.
Der
Husarenritt bei Eintracht Frankfurt ist natürlich, dass sie den 2-1 Sieg gegen Borussia Dortmund noch vergoldet haben durch das 4-3 gegen den VfL Wolfsburg. Ja,
da sieht man dann, dass es ihnen wirklich ernst ist, ne?
Und dass sie in 20 Punkte geholt haben in dieser Saison nach einem Rückstand.
Ja. Das ist ja schon FC Bayern, like, oder? Also, das ist in einer, Liga, die ihresgleichen sucht.
Ja, ist ja so. Ich hätte den Kostic auch gerne in meiner Mannschaft.
Du weißt, dass Kostic, ja, In deinem. Ach, du meinst, ich dachte bei Pauli.
Was gibt's denn da zu lachen?
Weil Kostic, naja, Kostic hatte ja, das darf man auch nicht vergessen, der hatte ja zweimal, weil du gerade von Pauli sprachst, er hatte ja zweimal bereits die Gelegenheit, bei einem Zweitligisten spielen zu können. Er ist ja zweimal abgestiegen. Das ist ja auch erstaunlich, dass jemand, der das schon auf so in der Vita stehen hat, dann plötzlich auch nochmal so performt, wenn er beim richtigen Verein ist. Und boy, ist der beim richtigen Verein. Meine Fresse, ey. Ja. Also
was? Die Präzision der Flanken, die der ja. schlagen kann, das ja. ist schon wirklich echt, und zwar ja konstant. Ja. Ist ja nicht so, dass du denkst, Mensch, irgendwie so, oh, da sind aber zwei geile Flanken dabei gewesen, sondern du hast ja das Gefühl, das Timing seiner Flanken ist konstant einfach immer auf den Punkt.
Das ist wirklich exzellent. Und selbst die schlechteren Flanken, wie gegen Dortmund zum Beispiel, finden dann doch noch einen Abnehmer,
ja, der,
dann
ja als selber Bogen, gesagt, gegen Dortmund.
Der dann als Bogenlampe, aber ja. das scheint jetzt wohl das neue It-Piece zu sein, wenn es um Gegentore gegen Dortmund geht, dass eine Flanke in den Strafraum der Dortmunder kommt, die dann von irgendjemandem, egal ob vom eigenen Mann oder vom Gegner, dann zu so einer Art was ist es dann, wie so ein Parabelflug, sich dann hinter Marvin Hitz ins Tor hineinsenkt. Toll. Ja.
Es ist ja auf jeden Fall aus Bildsicht die schwächste Alliteration, die man sich vorstellen könnte. Überleg mal, so Schlagzeile, Konstant Kostic hat wieder geliefert. Also relativ der Konstant Kostic.
Oh,
aber er ist eine großartige Konstante, aber ist natürlich, die Mannschaft funktioniert einfach wunderbar. Also wenn du dir guckst, Jovic ist jetzt in der Form, die Bobic schon vor ein paar Wochen prognostiziert hat. Mhm. Sie können sich leisten, Armin Younes auf der Bank zu lassen, weil Kamada auf der 10 dann auch alleine abliefert und André Silva steht bei 23 Toren. Und jetzt ist doch mal, um den Kollegen Marco Fuchs von Spiegel Online zu zitieren, auf Twitter habe ich das gestern gesehen, die große Frage. Und natürlich ist die wieder zu beantworten mit Perspektive und das Geld wird stimmen und ja, vielleicht der nächste Karriereschritt. Aber wieso, wenn ich so kurz davor stehe, mit Eintracht Frankfurt in die Champions League einzuziehen und wenn ich die Aussicht habe, vielleicht nächstes Jahr wieder vor diesem Frankfurter Publikum in der Champions League zu spielen, wieso gehe ich jetzt nach Gladbach? Also es erschließt sich mir nicht.
Ja. Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage. Hat sich eigentlich schon ein Gladbach-Fan darüber beschwert, dass man bei einem Konkurrenzverein wildert und einfach eine Ablöse zahlt, um einen Trainer aus dem Vertrag zu
kaufen? Die übrigens auch nicht so gering ausgefallen ist, muss man auch dazu sagen.
Fett, ne? 7 Millionen angeblich.
Ist schon ordentlich. Ich glaube, das empfindet der gemeine Gladbach-Fan als so eine Art Reparationszahlung. Das nimmt man, glaube ich, dann einfach, also als würde die Liga einem etwas schulden, nimmt man das dann in diesem Falle einfach ungerührt zur Kenntnis.
Oder ist es wie dieses Simpson-GIF, also wo der Typ in der Hecke verschwindet?
Ach so, der Typ ist Homer Simpson.
Ja, entschuldige.
Homer Simpson.
Super. Kennt ihr dieses Poster, wo dieser Boxer den anderen Boxer niedergeschlagen hat? Da steht First Minute, First Round. Dieser Boxer.
Mein Name ist Homer Simpson. So, wer ist der unverschämte Kerl?
So. Genau, ist Mike Nöcker der Mr. Burns von Fußball im
MMA? So,
wer ist dieser Typ?
Ja. Zumindest wenn ich meine Hunde auf.
Lass die Hunde los. Ja, naja, wie auch immer. Das ist wohl absolut richtig. Bei Hütter, im Grunde genommen kann er ja nur das Gefühl haben, dass Frankfurt sich in einer Art Auflösungsprozess befindet, gleichwohl sie derzeit noch extrem gut performen. Und er sieht da offensichtlich etwas, von dem er weiß, das wird in der nächsten Saison ganz schwierig, das wird ganz unerfreulich und die Champions League alleine kann mich wird nicht ausreichend sein, um diese Euphorie zu halten. Das wird eine schwere nächste Saison und ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen und ich glaube, in Gladbach kann ich da etwas Neues erschaffen. Ich glaube, er sieht die Aktie Frankfurt auf dem Höchststand und verkauft jetzt.
War es nicht so, dass, nee, es war nicht Eintracht Frankfurt, ich überlege gerade, welcher Verein sich eigentlich für Europa qualifiziert hat und danach abgestiegen ist. Das war aber nicht Eintracht Frankfurt, aber SC Freiburg war es, ne?
Ich glaube, Freiburg ist es passiert. In gewisser Hinsicht ist das auch dem ersten FC Kaiserslautern so passiert. wenngleich sie natürlich nicht in der Saison gut gespielt haben, sondern sie über den DFB-Pokal ins europäische Geschäft gekommen sind. Aber das war ja auch, glaube ich, nicht das, was du meintest. Naja, dass man sich fürs europäische Geschäft qualifiziert und danach eine ganz schwere Saison hat, das ist ja nun schon anderen auch so gegangen. Und das könnte Frankfurt natürlich auch blühen, klar.
Und Champions League ist ja tatsächlich nochmal eine andere Liga als die Euroleague. Also ich will es nicht runter.
Das ist tatsächlich eine andere Liga, Mike.
Das wird auch Borussia Dortmund.
Habt ihr sie noch alle?
Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt.
Ja, aber hier, Der Querdenker.
Weißt du, wie er ist? Also, dass die Champions League eine andere Liga ist als die Europa League, das wird ja Borussia Dortmund auch nochmal feststellen. Übrigens auch finanziell. Natürlich ist das so. Also, ich wünsche den Frankfurtern alles Gute. Übrigens, an dieser Stelle sei angemerkt, ich wünsche ihnen alles Gute nicht. Ich prognostiziere ihnen alles Gute. Wenn ich denen alles Gute wünsche, bleiben sie vom MML-Flug höchstwahrscheinlich unbetroffen. Ja. Erst wenn ich sage, ich prognostiziere ihnen alles Gute, das kann natürlich ganz bitter werden. Ne? Das kann bitter ausgehen.
Aber was man nochmal sagen muss, ne? Was ein geiles Spiel.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, 4-3 ist doch sowieso immer das geilste Ergebnis. Ja. Ein klassisches, früheres Werder-Bremen-Ergebnis immer gewesen. So.
Ich finde ohnehin, dass die Bundesliga am Samstag mal wieder pünktlich zu unserem Geburtstag einfach eine Visitenkarte abgegeben hat. Es geht ja doch noch.
Ja.
Also die Spiele Stuttgart-BVB, das 3-2, was auch eine große Leistungsschau war der Liga. Dann das 4-3, was einfach das Label Topspiel verdient hatte. Also da tritt der Dritte gegen den Vierten an und dann geht es auch noch 3-4 oder eben 4-3 aus. Natürlich wundervoll. Auch Hertha Gladbach war ein herausragendes Bundesligaspiel über weite Strecken, was natürlich auch der roten Karte geschuldet war. Aber du hast ja selten 3-4 Spiele gehabt an einem Wochenende, wo du dich dran erinnert hast, noch am Montag, und gesagt hast, Wahnsinn, da gab es endlich mal wieder die Turbulenzen, über die wir uns gefreut haben. Und ich finde das auch gut, dass gerade Wolfsburg und Frankfurt, wo man lange sich auch gefragt hat, was machen die denn da oben, mittlerweile da auch keiner mehr nachfragt, sondern sagt, okay, so ein Spiel können die abliefern, gerade die Frankfurter eben auch nach Rückstand. Und Wolfsburg ist natürlich jetzt gerade am Scheideweg angelangt, weil man plötzlich die Bude nicht mehr dicht bekommt hinten. Und so entstehen ja dann solche Spiele. Aber was ich mich bei Frankfurt noch frage, ist es das erste Mal, dass die Ratten ein Schiff verlassen, das auf der Erfolgswelle schwimmt? Also es ist ja, also normalerweise, es gibt ja keinen Anlass. Genau. Aber jetzt ist der Aufsichtsratsvorsitzende Stäubing ist weg, Bobic wird eventuell nach Berlin gehen, Hütter auch weg. Es kann ja jetzt wirklich passieren, es ist Champions League und keiner ist mehr da. Und die müssen einen kompletten Neuaufbau moderieren. Nur wer macht das? Weil du musst ja erstmal den Sportvorstand finden, der dann den Trainer sucht und nicht umgekehrt. Weil du kannst ja schlecht, siehe Bayern München, wenn der Sportvorstand, der Trainer nicht zusammenpassen, hast du ja über kurz oder lang ein Problem. Das heißt, du brauchst natürlich erst den neuen Bobic, der dann den neuen Hütter findet.
Ja, echt schwer. Also da ist offensichtlich eine Dynamik in Gang gesetzt worden, die jetzt so ein Frankfurter Domino Day nach sich zieht, wo ein Stein nach dem nächsten fällt und eigentlich alles fantastisch aussieht. Also sie gehen da auf sehr unsichere Zeiten zu.
Sie liebäugeln aber auch, vielleicht ist das schon wieder vom Tisch, die Personalie, aber sie hatten überlegt, Schweinsteiger als Bobic-Nachfolger zu holen.
Okay.
Was ich gewagt fände, aber wäre natürlich ein Statement, ne? Schweinsteiger als Weltmeister, dann in der Champions League. Und das wäre interessant, wen Schweinsteiger dann als Trainer holen würde. Dann hätte
Xabi Alonso.
Ich wollte es gerade sagen. Ja, natürlich, das passt. Aber das wäre die Kategorie. Also wenn du Schweinsteiger plötzlich auf den Posten holst, hast du natürlich die Möglichkeit, qua Aura ehemalige Weggefährten auch zu holen, die du sonst vielleicht als Eintracht Frankfurt gar nicht direkt bekommen würdest. Ja. Und überleg mal, du sprichst in 1-2 Jahren über Eintracht Frankfurt und da sitzen einfach auf der Bank Schweinsteiger und Xabi Alonso.
Das ist natürlich wirklich hochspekulativ gerade, aber klar.
Ja, aber also, Schweinsteiger ist eine Personalie, die durchaus gefallen ist als die ganz große, prominente Lösung. Es gibt natürlich andere, auch ehemalige Frankfurter Profis, die woanders sich ihre Meriten verdient haben, in der Schweiz und in Österreich und so, die eher als Bobic-Nachfolger in Frage kommen, weil sie vielleicht nicht so das Rampenlicht dann absorbieren.
Also ich würde mich so oder so wahnsinnig freuen, wenn die Frankfurter es schaffen würden, jetzt ruhig und zielgerichtet da strategisch clever die Zukunft zu planen. Und das, was wir da seit, man muss ja jetzt schon sagen, dann schon seit fast 4 Jahren oder 5, ich weiß gar nicht genau, als extrem gute Entwicklung in Frankfurt sehen, dass man das auch konstant fortführen kann. Also dass Frankfurt da wirklich auch, muss ja nicht unbedingt immer Champions League sein, aber dass man die auf gutem Level etablieren kann, das wäre diesem geilen Club ja nur zu wünschen. Also da jetzt wirklich gute Entscheidungen zu treffen, ist jetzt, glaube ich, extrem wichtig.
Das Irre ist schon, dass das quasi ohne die Konstante stattfinden muss. Ne? Also ja. Erinnert euch an, und dazu passt das ja auch, an Borussia Mönchengladbach, die sich eben auch irgendwann dann nach langer, langer Zeit für die Champions League zum ersten Mal qualifiziert haben. Und dann, wie üblich eigentlich, in der Vorrunde, also wie üblich für Mannschaften, die sich zum ersten Mal qualifiziert haben, dann in der Vorrunde auch ausgeschieden sind.
Ja.
Aber eben diesen Impuls dann genutzt haben, um den nächsten Schritt quasi zu machen und sich 2 Jahre später, glaube ich, wieder zu qualifizieren und einfach eben ein Fundament gelegt haben, um heute ein top geführter Verein zu sein, der zwar nicht konstant mit um die Champions League spielt, aber der zumindest, dem man zumindest immer zutraut, um die Champions League mitzuspielen. Aber da hast du halt eben die konstante Eberl,
ja,
die du in Frankfurt jetzt nicht mehr hast. Also es ist schon eine sehr interessante Konstellation und ich bin mal sehr gespannt, wie das in Frankfurt gelöst wird. Also auf der anderen Seite können sie das ja, ne? Also die Mannschaft neu aufbauen mussten sie ja schon sehr, sehr oft.
Aber es fehlen halt 2 Variablen. Das ist halt jetzt gerade ein bisschen, also 2 plus X in dem Zusammenhang, also schon eher 3. Also Hübner weg, Bobic weg, Hütter weg. Das ist ein bisschen sehr viel Vakuum, um Stabilität zu haben, aber sie werden hoffentlich wissen, an wem sie da noch sind und wer das für die Zukunft jetzt in Angriff nehmen kann. Aber es ist halt ein bisschen sehr viel, was gerade
gleichzeitig ist. Komisch, ehrlicherweise auch, muss man auch mal sagen. Ne? Ja. Also sehr ungewöhnlich.
Ja. Vor allen Dingen in einem Erfolgsfall. Also bei Hertha BSC da hat man alles verstanden. Dann ist Michael Preetz halt weg, dann kommt Dada als Trainer, ist auch wieder weg. Es hat natürlich eine andere Fluktuation. Also sie haben ja eine Fluktuation gerade wie ein Abstiegskandidat. Ja. Dabei klopfen sie an die Champions League.
Genau.
Es wäre halt, als wenn in Gladbach plötzlich nicht nur Rose geht, sondern Eberl geht nach England. Bonhoff sagt auch, ich hau in den Sack. Und plötzlich stehst du einfach da. Und so muss man aber andererseits sagen, kurzer Perspektivwechsel, großes Kompliment an Max Eberl. Vor 3 Wochen dachten wir und Tommy Schmidt schon, es wird Xabi Alonso. Jetzt wird es Adi Hütter, der natürlich perfekt passt zu der Gladbacher Idee. Und auch übrigens Mike Nöcker, 4 Jahre MML, Trainer-Scouting. Ich hole einen Trainer, der zu meinem Verein passt, wo ich im besten Falle nicht mal den Kader groß optimieren muss, weil die Spieler, die ich habe, schon zum Fußball vom Trainer passen. Und der bringt nicht 5 neue mit und bringt Unruhe rein, sondern der holt vielleicht 2, 3 neue Spieler, die er eh schon immer mal haben wollte, weil bei Gladbach auch noch Geld ist. Und dann kommt es langsam. Du drehst an ein paar Rädchen, aber du musst nicht am ganz großen Rad drehen. Und ich glaube, für die Gladbacher ist es sensationell und für die Frankfurter ist es eine Riesenschwächung.
Übrigens, die Information, dass man Spieler holt, die zum Trainer passen, da sind wir ja schon fast ein bisschen beim FC Bayern München, ne? So, was die Problematik angeht, die wir gerade so nebenbei noch behandeln müssen. Auch nicht so einfach.
Kann ich übrigens, wenn wir fertig mit Frankfurt, dann würde ich zu dem Spiel zumindest noch eine Sache
bitte
sagen, die immer mir ein Stück weit am Herzen liegt, weil ich es dann auf Twitter gelesen habe, dass der geschätzte Kollege Alexander Bohnengel beim Spiel war von Sky.
Ja.
Einer eben der, die Field-Reporter beziehungsweise Reporter auch vor den Stadien sind für Sky Sport News, quasi täglich berichten, der getwittert hat, dass er dieses Spiel großartig fand, woran er sich allerdings nie gewöhnen kann, ist, dass er als Wichser und Hurensohn beschimpft und auch bedroht wird, wenn er als Journalist das Stadion verlässt. Und das ehrlicherweise ist etwas, das hat mich wirklich getroffen, weil ich immer noch irgendwie so das Gefühl habe, insbesondere wenn man nach so einem euphorischen Spiel quasi glücklich den Fernseher ausmacht, dass irgendwie das so ein, ja, dann habe ich so eine heile Weltgefühl. So eine
positive Grundstimmung.
Genau. Und denke irgendwie, ach guck mal, die Bundesliga ist doch schön.
Ja.
Und dann liest du sowas, weil eben Fangruppen vorm Stadion gestanden haben und Journalisten beschimpfen, weil sie Journalisten sind. Und das ist ehrlicherweise so asozial und auch, also da verstehe ich auch den Grundimpuls schon gar nicht.
Naja, das ist aber, dass der Journalismus eben allgemein jetzt nicht besonders positiv beleumundet ist, das ist ja jetzt nicht nur ein Trend, sondern das ist ja jetzt einfach so. Und das bricht sich natürlich auf schlimmste Art und Weise Bahn, wie bei der Querdenker-Demo in Stuttgart, wenn die dann auch noch mit Steinen und Flaschen beworfen werden. Aber dass auch die Journalisten jetzt so eine Art, weiß ich nicht, Entladestelle für aufgestaute Emotionen sind, das ist nicht eben neu, aber es verschärft sich, wie sich übrigens derzeit in der Gesellschaft ja alles verschärft. So, und so halt aber eben
es geht
auch dort.
Doch, es geht doch zusammen mit einer anderen Nachricht, die vergangene Woche gelaufen ist, nämlich, dass Schalkes Marketingvorstand Alexander Jobst sein Amt niederlegen wird im Sommer, weil er sich seit einiger Zeit anonymen Anfeindungen gegenüber sieht, also Bedrohungen auch gegenüber seiner Familie. Ja. Und das ist doch etwas, darüber haben wir schon so oft gesprochen. Protest ja, Ärger auch. Aber wenn, so wie im Falle von Paul Keuterple oder das Fadenkreuz-Ding, oder wenn dann plötzlich Plakate kommen, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, genau, wo deine Familie wohnt, wir wissen, wo dein Haus steht, dieses alte Ding in den 80ern, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, was genau man als Kind noch irgendwie unironisch gesungen hat. Aber das ist eben ganz klar die Linie, wenn das ins Private geht, wenn dazu Gewalt aufgerufen wird, wenn offen Morddrohungen ausgesprochen werden gegen Journalisten, gegen Vereinsvorstände, gegen Trainer. Das ist ein absolutes No-Go und ich finde, da muss auch komplett hart durchgegriffen werden.
Genau, auch die Bezeichnung Kritik in diesem Zusammenhang finde ich auch immer ausgesprochen abenteuerlich und sportlich. Es verschärfen sich Dinge in dieser Zeit, in dieser krisenbehafteten Zeit, verschärfen sich die Dinge und sie spitzen sich zu. Und das mündet dann in solchen Äußerungen. Ich hoffe, dass unsere Gesellschaft zeitnah eine gewisse Form der Entlastung und Entlüftung findet, dass auch diese Dinge nicht mehr so komprimiert geschehen. Aber insgesamt kann natürlich keine Pandemie der Welt ein Grund dafür sein, dass man sich wie so ein asoziales Arschloch verhält. Und ich kann immer nur hoffen, dass sowas strafrechtlich verfolgt wird und dass sich aber auch im Allgemeinen der gesellschaftliche Konsens durchsetzt, dass das einfach nicht geht und dass das mit Kritik und Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun hat.
Einfach mal Stoßlüften für ein besseres Sozialgefüge.
So,
oder?
Ja, besser. Damit wir ist wieder das richtig durchatmen können.
Ja. So ist es.
Ja, aber ja, das so ist auch, ist aber noch, es. Das ist auch einfach nicht mit Fansein zu entschuldigen. Ich bin Fan, mir liegt da was am Verein. So, das noch romantisch irgendwie verklären zu wollen, ist komplett krank.
Nö, das ist ja schon ganz klar Fundamentalismus. Also da bist du ja dann auch wirklich näher am Ayatollah als an, weiß ich nicht, an Erwin, dem Vereinsmaskottchen.
Ah ja?
Jetzt geht das wieder, Alter.
Entschuldigung. Sorry. Sorry.
Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Aber so. können wir festhalten?
Ja.
Also ich weiß ja nicht, was Mike jetzt vorhat in seiner eigenen Welt, in der er heute lebt, mit Kater und diesem. Gebt ihm doch. Du siehst so glücklich aus. Ich sehe euch ja heute. Du siehst so glücklich aus, wenn du dieses brummende Teil in der Hand hast. Du siehst aus wie eine 1,95 Meter große Klitoris.
Das ist absolut richtig. Ja.
Ja, sag mal, aber zum Thema Zweckgemeinschaft, ich habe mich da ja auch nochmal versucht einzulesen. Haben die beiden es geschafft, dass sie eigentlich seit Flick dabei ist, bei jeder Personalie über Kreuz liegen? Also egal, ob es der Thiago-Abschied im letzten Sommer war, ob es der Boateng-Abschied jetzt ist, ob es die vier Neuzugänge am 5. Oktober letzten Jahres waren. Flick hat ja immer eine andere Meinung als Brazzo. Ja. Und Brazzo hat immer eine konträre Meinung zu Flick. Das kann doch gar nicht gut
gehen. Die vier Transfers, vier oder fünf Transfers? Ich weiß nicht.
Ich weiß nur 5. Oktober.
Ja, die werden jetzt, FC Bayern intern schon Oktoberrevolution genannt.
Oh, guck mal.
Das darf doch wohl.
Nein, alles gut, Mann. Auf die nächsten 40 Jahre.
Warte mal.
Und nichts anderes. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Das gibt's doch gar nicht.
So. Ja, was denkst du denn?
Man muss es
mal. Peter ist überall.
Das gibt's. Man muss es mal kurz verstehen. Man muss es mal kurz beschreiben.
Ich bin immer noch vorne, da fahre ich zu. So, dann will ich euch ja wohl übergeben.
Peter, vielen Dank. Mein Gott.
Wo ist denn der Dritte? Peter.
Hey Peter, im hässlichsten Outfit, was man in Hamburg hier tragen kann.
Willst du gleich die Haare haben, oder? Oh.
Mit
Raum. Weißt du, Mike, das Ding ist so lange nicht durch. Die anderen sind ja nicht besser.
Das ist richtig.
So ist er.
Und warte mal ab, noch 9 Punkte sind's und dann steigen wir als St. Pauli noch auf.
Hör mal auf mit St. Pauli.
Der St. Pauli.
Aber normalerweise nächste Saison sind die Leute weg, dann gehen sie wieder ab. Das kennst du doch auch.
Sag mal, hier Corona-Faust darf man machen, ne?
Ja, natürlich.
Peter, Mensch, wie schön, dass du da bist.
Dass ich dich mal wieder treffe, Alter.
Ja, das ist ja viel zu lange her.
Natürlich möchte ich mich noch recht herzlich bedanken. Ich habe dich ja nie privat gesehen. Mit meiner Hüfte damals noch.
Ja.
Das war geil. Und mit dem Himmelmann.
Ja.
Der spricht doch heute noch von. Weißt du, Robin, kennst du ja auch von Pauli, ne?
Ja.
Also, begeistert, aber begeistert.
Ach, wie schön.
Ja, logisch.
Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Was macht denn die Hüfte?
Alles wunderbar. Ja. Siehst du noch hier rauf, Treppe?
Ja,
ich mit dem Rad bin ich.
Ja, sehr, bist du mit dem Rad auf die Treppe hier raufgekommen? Bist du als Mountainbiker?
Bis nach oben.
Aber da will ich dir sorgen, das habe ich immer sorgen. Aber vor den Ewald-Lien, du hast du dir immer nicht sorgen lassen. Da warst du aber klein wie eine Maus.
Ja, das ist aber bei Ewald-Lien.
Bei meinem Haussender, da war das 2-1-Abteilung. Da warst du zu klein, mein Junge. Da hättest du dich nicht bitten.
Ja, aber der Ewald, der simuliert dann in dem Moment so erfolgreich Ahnung, dass ich dann kaum widersprechen
würde. Der hat ja auch, oben gespielt. Also ganz dumm ist er ja nun eben nicht.
Aber, absolut richtig.
Aber das ist noch einer, der Friedrich Wasser und so im Verein, das kennst du, ne?
Ach so, guck mal, siehst du, ja, das ist halt Pauli, ne? Das ist halt Pauli, ne?
St. Pauli heißt
es. Darf ich alles sagen?
Du darfst das sagen.
Du darfst alles sagen.
Ich wünsche euch alles Gute, ja?
Das ist sehr nett von dir, dass du vorbeigekommen bist.
Ja.
Grüße Lukas von mir.
Das werde ich machen. Der ist da, den kannst du guck mal hier. Der ist da im Computer.
Lukas, das ist alles Studie.
Ich sitze, hi.
Oh nein.
Ich sitze hier und staune. Ich bin wirklich.
Er hat zu mir gesagt in der Elfi, Peter, ich hab Manchetti. Da wollte ich erst Lodi.
Ja.
Machst du keine? Ich so, wieso? Es geht wieder raus.
Ja. Lukas, das
Lukas ist ein guter Gemächter von der Bar. Ich bin begeistert.
Wunderbar.
Sehr gut.
Bleib uns gewogen.
Und der guckt dir mal die Tore an. Das ist ja die geilste.
Die Torte ist großartig.
Ist wirklich toll. Ich bin nicht auf Sendung. Ja,
Doch.
Aber die Bilder schickst du mir, ne? Alles gut?
Ja.
Wir sehen uns.
Tschüss.
Nur der HSV.
Ich bin auf Balkon geworden. Ich mal, du als Zugereister, das passt. Alles klar. Ich wünsche euch mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. So.
Ja, also. Der Lukas, der ist das, was Peter nicht weiß, ist der Lukas, der ist von Selbstzweifeln zerfressen. Das
ist,
kommt nicht immer so rüber, aber.
Ich hab ja nichts verstanden von dem, was er gesagt hat.
Ja, hat er auch eine Maske auf?
Ich auch nicht.
Also,
aber so ein bisschen wie bei den Griswolds, aber sie erwarten die Leute.
Man muss dazu sagen, das Lustige an der Maske war, dass er sich, also es war eine FFP2-Maske, aber er hat sich 2 HSV-Aufkleber auf diese FFP2-Maske draufgeklebt.
Du, ich habe mir diesen Peter jetzt mal gerade angeguckt. Du, sag mal, ist er HSV-Fan?
Ich glaub, ja.
Das also, ist so wie meinem Auftritt bei Hertha BSC letzte Woche, wo Christian Fährmann, ehemaliger Spieler der von Hertha BSC in der zweiten Liga und dann auch noch ganz kurz in der ersten Liga nach dem Aufstieg, der ist ja jetzt DJ Ferry.
Oh Gott.
Er ist ja DJ Ferry Fährmann. Und DJ Ferry
Top Name hat, für einen DJ,
hat also. Einfach Jacke angehabt mit Hertha-Logo, Pudelmütze gehabt mit Hertha-Logo. Ich habe gesagt, Digga, bist du auch Hertha-Fan? So, das muss man machen. Aber ihr erlebt mich selten sprachlos. Aber das, was da gerade passiert ist, dass da Helm-Peter, also ich muss das mal einfach den Hörern erklären. Ich sehe es ja auch nur hier am Bildschirm. Helm-Peter kommt von rechts rein und hat eine Torte dabei mit 4 Kerzen.
Ja, das ist richtig.
Und ihr beide euch, ihr habt euch wirklich gefreut, nicht wie der Schneehase, aber wie es Honigkuchen wird. Und ich, das kann jetzt nur noch getoppt werden, der Überraschungsmoment, wenn hier bei mir jetzt von rechts Ralf Möller in den Frame läuft und mir eine reinhaut.
Erstmal machen hier.
Ja, oh Gott, also vielen Dank auf jeden Fall an Helm Peter und natürlich auch an unsere Partner von Podstars, die seit 4 Jahren treu an unserer Seite sind. Vielen Dank auch an Philipp Westermeier, den Gründer von OMR.
Ohne die Strapse anziehen, um uns dann in der Podcast-Welt an die Straße zu stellen.
Ja.
So ist es ja.
Und uns jetzt auch noch einen sehr reizenden Kuchen mit Fußball-MML-Logo.
Fantastisch.
Hier hingestellt haben.
Ja.
Du könntest die Kerzen mal, ich kann das ja nicht, weil wir ja eine Plexiglaswand zwischen uns haben, aber du könntest sie auspusten. Sehr gut.
Fröhliches Aerosole Mio an alle. Ja.
Helm Peter, ich bin mir jetzt auf jeden Fall sicher, der hat das Rad erfunden. Also jetzt, nach dem Auftritt bin ich mir sicher.
Ja, der Lukas, der war in der Philharmonie, hatte so ein bisschen Manschetten, hatte der. Ja, ich hab so Leute.
Bist du, ist Helm Peter dein Psychotherapeut?
Nee, also mein Pokémon.
Ja.
Helm-Peter hatte auf jeden Fall, also ich sag mal, mehr Rauten sieht man im Volkspark jetzt auch nicht.
Nein.
Als das, was er alles anhatte.
Mehr Rauten gab es eigentlich nur auf dem Sakko von Gottlieb Wendehals.
Mehr Rauten gab es nur, wenn Angela Merkel während der WM 2006 im Berliner Olympiastadion.
Lauf dir Arschlöcher, lauf dir Ficker jetzt. Möchtest du, wenn du mal eine Abzeit bist, einen Titel haben? Löst du Fotze. Jetzt mach da. Jetzt wechsel Müller ein. Ich glaube, ich hole sie ab. Ich glaube, tickt jetzt immer.
Pass auf, Löw, du Fotze, sind die jetzt nach 16 Jahren per Du oder was? Ja.
Geil. So, ich schenke mir jetzt auch was zum Geburtstag von Fußball MML.
Ja.
Wir machen Werbung und zwar Micky macht Werbung.
Na, selbstverständlich. Und zwar unser heutiger zweiter Partner ist die Coron Drogerie. Was eine Tatsache ist, ist das, und das ist für MML-HörerInnen, ja, Mike. Ein ungewöhnlicher Umstand. Wer mich kennt, weiß, dass ich regelmäßig abhaue, um mir Omelette oder Rührei mittlerweile ja selber zu machen. Cafés sind ja noch dicht. Was, seitdem die Coro-Drogerie in mein Leben getreten ist, sich maßgeblich verändert hat, ist, ich habe eine ausgewogenere Ernährung, was das Frühstück angeht. Ich bin da nicht mehr so monokulturell unterwegs. Soll heißen, ich mache mir regelmäßig selber Acai Bowls, Matcha Bowls, Smoothies. Und warum mache ich das? Weil ich alles über die Coro Drogerie beziehe. Also Acai Pulver, Matcha Pulver, Nüsse, Trockenfrüchte, alles was man braucht. Hanfsamen, Chiasamen, Berberitzen, Maulbeeren, Kakaonips.
Micky Beisenherz, wir nennen ihn schon Matcha Man Randy Savage.
Matcha Man. Machst du dir eine Musiala Bowl?
Ich mache mir eine Musiala Bowl.
Es ist auch.
Es ist tatsächlich wirklich so. Ich beziehe das alles über Coro und sie haben dort fantastische Nahrung und das Gute an der ganzen Sache ist ja auch noch, wer sich also nicht nur gesundheitsbewusst, sondern auch fair ernähren möchte, der bezieht alles über die Coro-Drogerie, denn die über 700 Produkte, die sind auch gut bezahlt. Soll heißen, der Bauer, der Erzeuger vor Ort wird gut bezahlt. Es gibt volle Transparenz, also man muss sich da auch keine Sorgen machen, dass da irgendwie die Leute vor Ort, die diese Produkte erwirtschaften, beschissen werden. Es ist fantastisch, ich kann es nur empfehlen und ich bin Coro-Ultra, möchte ich mal sagen.
Merkt man gar nicht.
Sehe auch richtig geil aus.
Ich bin ja auch Coro Ultra und habe mittlerweile meine Hafermilch, mein Kokoswasser und aber mittlerweile auch alle Nudeln, weil ich habe die herkömmlichen Vollkornnudeln, Dinkelnudeln, was es sonst so gab, ersetzt durch Mais-Reis-Fusilli, Bio-Kichererbsen-Fusilli. Gibt es da alles auch? Siehst die du? Nudeln hervorragend.
Ja, Mike,
dann sollte ich das vielleicht auch mal machen. Dann gehe ich jetzt so schnell auf corodrogerie.de.
Ja.
Und das Gute ist ja,
als wir von Nudeln gesprochen haben, war ich schon froh, dass er nicht schon wieder den Intimrasierer angemacht hat.
Ja, und dann gesagt hat, das Ding heißt zwar Lawnmower 3.0, aber ich nenne es Eierschneider.
5% auf alle Artikel. Jetzt mit dem Code MML. Coro, K-O-R-O, drogerie.de. Da gehe ich jetzt gleich direkt nach dem Podcast rein. So, Freunde, wir waren kurz als wir von Helm-Peter so je unterbrochen worden sind,
ja,
haben wir ja geredet
bei
über
der
den
Oktoberrevolution. Genau, die Oktoberrevolution beim FC Bayern. Das war der letzte, ja, richtig, vor ungefähr 20 Minuten galoppierenden Irrsinn.
Ich habe in dieser Woche mit meinem Freund Gerhard Walther, der Waldo, telefoniert und der hat eine interessante Frage gestellt, nämlich wie das eigentlich passieren kann,
ja,
dass du 6 Titel holst und damit ja als Trainer Legendenstatus eigentlich schon hast und in der Ahnengalerie sozusagen stehst, Jupp Heynckes auf jeden Fall, möglicherweise sogar erfolgreicher bist als Ottmar Hitzfeld, der ja auch glorifiziert wird beim FC Bayern. Und trotzdem kann ein Sportdirektor seinen Trainer enteiern.
Interessant, oder?
Und das finde ich ehrlicherweise wirklich beeindruckend.
Vor allen Dingen derselbe Sportdirektor, wo wir nun auch im Rahmen dieses Podcasts nicht selten darauf hingewiesen haben, dass er im Grunde genommen also kaum zu mehr taugt als Uli Hoeneß. Grazzo! oder halt eben in Zukunft Oli Kahn dann mittels Choro-Drogerie eine Matcha-Bowl zu machen, aber ja, bitte noch nach Möglichkeiten sich nicht in die sportlichen Belange einmischt. Was ist da eigentlich geschehen, dass Brazzo plötzlich so eine Wirkmacht bekommen hat, dass man sich allen Ernstes zwischen Brazzo oder Flick entscheidet? Ist ja so ein bisschen, so in Bayern intern ist das so ein bisschen wie zwischen Laschet und Söder, was die Umfragewerte angeht.
Die Spekulation ist, dass es eine Schafkopfrunde gibt,
ja,
am Tegernsee.
Ja.
Hoeneß, Jens Jeremies,
ja,
Vigal Kögel,
ja,
und Brazzo.
Was ist los, Lukas?
Und Brazzo.
Ja,
und
die Runde ist geil. Da fehlt nur noch Cobra Wegmann als einer, dem so einen Aschenbecher auf den Kopf geschnallt haben, der dann daneben hockt.
Ja. Ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr beeindruckend.
Ja, aber das kann doch nicht, also Entschuldigung, aber das kann ja jetzt nun nicht die Grundlage dessen sein, ob jemand jetzt bei einem Verein bleibt oder nicht. Aber Brazzo, wir wollen wieder die Champions League gewinnen. Das ist das eine. Aber bitte, ich brauche noch einen für die Schafskopfrunde. Und der verdammte Flick will nicht mitmachen.
So, ja, aber das ist der FC Bayern. Da sind ganz oft, ist da noch 80er Jahre.
Ja.
Und you took the words out of my mouth. Muss man einfach so sagen, Brazzo Salihamidzic, der für uns ja eigentlich nie mehr war als ein Sidekick.
Genau.
Und es passiert gerade was man ganz oft auch im Fernsehen sieht, wenn der Sidekick plötzlich zu mächtig wird und eine eigene Sendung bekommt.
Ja.
Das floppt meistens. Beispiel Family Guy, die Cleveland Show. Funktioniert nicht.
Jetzt haben wir
Brazzo ist im
Mike
Moment
komplett verloren.
Ja, voll.
Jetzt haben wir Mike komplett verloren.
Na, aber Brazzo ist so ein bisschen was, ist ja neue Modephrase, habe ich gehört jetzt immer auf Sky und The Zone, in der Show bleiben. Also Musiala mit seinem Tor gegen Union ist in der Show geblieben.
Okay.
Und Brazzo ist jetzt extrem in der Show. Also einer, den wir immer als Sidekick wahrgenommen haben, spielt plötzlich eine Hauptrolle, okay, die er eigentlich gar nicht haben dürfte.
Ja.
Weil er damit eben Flick beschädigt mit allem, was er tut.
Also bei Schmidt und Pocher war Pocher auch in der Show. Aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, der trägt jetzt die ganze Veranstaltung.
Ja, aber der ist auch an Lady Betray gescheitert dann.
Das ist absolut richtig, ja. Ja.
Pocher?
Ja.
Ja. Ja, aber also
die miese, ich zitiere Harald Schmidt, die miese Type.
Kleine miese Type. Kleine miese Type. Also ja, in der Show ist ja alles gut und schön, aber in der Show haben wir auch schon ganz andere gehabt, von denen man sich dann getrennt hat. Also.
Was macht denn unseren Brazzo, so nennen wir ihn ja auch einfach weiter, macht denn den Brazzo aus? Also was, woher kommt diese
Ich habe diese keine
Wirkmacht?
Ahnung, ich weiß
woher
es nicht.
Woher kommt
nur,
diese Wirkmacht?
Nur
sind
weil
es
jemand
die Westen? Ist es der Bart? Also es ist ja auch, ich habe so oft den Vergleich gemacht, um nochmal in die Cartoon-Welt mich zu flüchten, aber so oft diesen Vergleich gemacht mit Hoeneß, als er Nährlinger eingestellt hat. Das ist ja diese Szene, wo Mr. Burns Bart nach seinem Ebenbild formen will. Inklusive ja Tuxedo und Buckel. Das hat mit Nährlinger auch fast geklappt. Aber jetzt ist ja da Brazzo.
Ja.
Und Brazzo hat ja auch eine Managerwerdung vollzogen. Also der kam als Salihamidzic, den man noch kennt, eben als Spieler, der rechts die Linie hoch und runter gerannt ist.
Genau.
So, und die plötzlich der Bart, diese Weste.
Mhm.
Ja, man weiß ja nicht, aus welchem Mafia-Film der eigentlich.
Ja, sieht ja gut aus, ein guter Look. Ist so,
ja, genau.
Optisch hat er sich verändert.
Ja, und damit aber, glaube ich, auch im Standing, also diese ganze Präsentation von Salihamidzic, der hat sich ja in diese Rolle hineingearbeitet und hat jetzt sogar schon eine gewisse Verdrängung entwickelt.
Kühne These, die kühne These. Hat sich das Standing von Brazzo, hat es sich verändert in dem Moment, als er in eine Filiale reinging und 15 MML geschrien hat
und neue Klamotten
in diesem neuen Outfit wieder rausging und ja, alle, die vorher sagten, ja bitte, der Brazzo, ja bitte, oh, der Herr Salihamidzic kommt da, der Sportdirektor, bitte, da ist er. War das der entscheidende Moment, als das aus 15 MML wurden 15 FCB? Und das ist ja also erstaunlich, aber davon lässt sich doch niemand ernsthaft beeindrucken. Also nur weil jetzt jemand im Dreiteiler und mit neuem Bart dahin kommt.
Wie die Zauberkugel von Mareike Amado.
Aber das kann doch nicht sein.
Er scheint ja aus dieser Zauberkugel drin zu sein und einfach richtig hart zu nerven. Also wenn jemand wie Hansi Flick, den man eigentlich ja immer als sehr ausgeglichen,
ja,
auch im Angesicht der Krise erlebt, Genau. Wenn der im Bus sagt, halt's Maul.
Ja, ja.
Wenn der sich öffentlich hinstellt und sagt, die Transferpolitik meines Vereins stimmt nicht.
Das ist schon echt eine Ansage.
Und
ne?
Ehrlicherweise ist es ja auch so, wie man im Moment gerade erlebt.
Ja, ja.
Also ich meine, der Kader ist ja eines Champions League Siegers oder die Verstärkungen sind die eines Champions League Siegers nicht würdig.
Die erste Elf ist ja top. Nur wenn da dann was fehlt, was wir jetzt gerade erleben, dann wird's halt natürlich sehr schnell wahnsinnig dünn. Und das ist schon schwierig. Ja,
weil Salihamidžić ist erst zu Ansons gegangen. Dann zum Barber und dann noch zu Douglas.
Naja, also heute Abend ist ja Champions League. Wir werden es dann ja wissen, ob es reicht. Aber möglicherweise sind...
Na, es wird natürlich...
Möglicherweise fliegen die Bayern heute aus der Champions League raus.
Ist wie immer.
Und das tun sie natürlich, weil der Kader zu dünn ist.
Es ist natürlich wie immer, wir spekulieren wild rum. Und heute gewinnt der FC Bayern 5-2. Und... dann heißt es am nächsten Tag, siehst du, hat ja doch gereicht.
Das war ja auch wie immer, wenn wir irgendwas voraussagen. Die Theorie, um mal mir selbst treu zu bleiben, nach 4 Jahren MML und Christoph Knehr in der Süddeutschen zu zitieren, da ist die Theorie ja oder die These von der SZ zu sagen, ist diese ganze Wagenburg, die Flick gerade implementiert im eigenen Kader, also nicht wir gegen Borussia Dortmund oder wir gegen den DFB oder wir gegen die Medien, sondern wir gegen Brazzo und Hoeneß, also sozusagen der Kader und das Trainerteam sind eine Entity und die anderen, die Vorstandsmitglieder und so, sind sozusagen in diesem Moment der Gegner. Erzeugt er dadurch eine jetzt erst Rechthaltung in der Mannschaft? Macht er sozusagen den umgekehrten Mourinho?
Die Frage ist ja auch, ob es so eine Art Machtvakuum im Moment gerade beim FC Bayern gibt, ne? Also wo man weiß, dass Karl-Heinz Rummenigge ja aufhören wird als Vorstand. Oliver Kahn ist bereits, ich sitze
da schon oben auf der Tribüne, ich gucke mir das genauer an.
Intronisiert und in diese Übergangsphase, diese Transition-Phase sozusagen, versucht Uli Hoeneß gerade noch mit seinem Schafkopffreund Brazzo möglicherweise halt weiter Einfluss auf diesen Verein zu haben. Ja. Also vielleicht kann er einfach nicht loslassen.
Wie so ein Marionettenspieler im Hintergrund.
Genau.
Der die Fäden gesponnen hat, ja klar.
Und es wirkt so ein bisschen so, als könnte Uli Hoeneß nicht loslassen, als sei er eigentlich, würde er, also jetzt hart spekulativ, aber ich finde auch, dass er wirkt auch so, als würde er leiden, wenn man ihn vor der Kamera sieht. Also dieses versuchte, so ein Mix aus kontrolliert sein und über den Dingen stehend, ist ja etwas, was einem gar nicht Spaß macht, das zu sehen, weil dann lieber hochroter Kopf und irgendwie rumhauen wie blöde.
Ja.
Aber irgendwo wirkt er ja gerade so ein bisschen so wie dieser erhabene und über den Dingen stehende Pate, der trotzdem aber hier nochmal kurz sagen kann, dass sein Freund Kalle Rummenigge aber der neue DFB-Präsident werden soll.
Ja.
Hier sorgt er dafür, dass der Sportdirektor eine gehörige Portion Macht hat und er nochmal den Trainer auch enteiern kann, weil warum auch immer ihm der nicht passt. Also das ist schon sehr interessant, was da abgeht. Und wie gesagt, das ist hart spekulativ, weil ich kenne keinen von denen.
Das war ja bei uns immer so. Es ist halt nur interessant. Also normalerweise hatte man in jedem anderen Verein und auch respektive Wirtschaftsunternehmen behält man jemanden oder fördert jemanden, weil er der Kopf des Ganzen ist und nicht der Schafskopf des Ganzen. Das finde ich in diesem Zusammenhang wirklich immer noch abenteuerlich, dass das die Grundlage mit sein soll. Aber es kann ja durchaus sein. Bei Hoeneß, es ist ja völlig klar, Uli Hoeneß ist ja trotzdem, auch wenn er seit 80 Jahren im Geschäft ist, immer noch ein vergleichsweise junger Mann dahingehend, dass er noch keine 70 Jahre alt ist und natürlich in diesem Verein noch strategisch mit, also so richtig zur Ruhe setzen kannst du dich nicht, wenn du Zeit deines Lebens Leistungssportler gewesen bist, dann kannst du nicht einfach nur am Tegernsee sitzen und hast das Gefühl, so, ich habe damit nichts mehr zu tun. Also willst du natürlich gestalten, egal wie weit du jetzt geografisch von der Geschäftsstelle entfernt sein magst.
Ja.
Nur sich zwischen Brazzo und Flick zu entscheiden, daran merkt man vielleicht auch, dass egal wie viele Titel gewonnen wurden, diese gesamte Zeit, also diese Corona-Zeit, auch immer noch mit einem Sternchen, mit einer Fußnote versehen ist, im Sinne von, ja, der hat jetzt 6 Titel gewonnen, der ist Champions League-Sieger geworden, Sternchen, aber halt eben auch in der Corona-Zeit. Das ist nicht gleichbedeutend mit dem Wettbewerb, den man hatte, den Hitzfeld hatte, den Heinkes hatte. Es ist doch für alle immer auch noch eine Art Ausnahmesituation, in der selbst solche Titel immer noch und sie wurden ja auf die beste sportliche Art und Weise erlangt. Das waren ja fantastische Spiele. Und trotzdem bleibt immer so ein Geschmack, ja, so, es ist halt auch eine andere Zeit gewesen. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass das vollständige Vertrauen in die Person Flick nicht da ist, weil die Wettbewerbsbedingungen auch andere gewesen sind. Anders ist mir das für mich nicht zu erklären.
Aber wenn einer in seinem Kerngebiet, nämlich der Kaderplanung in diesem Fall, nicht abliefert,
ja,
wie er es ja in der Transferperiode, dieser sehr langen Transferperiode, ja, bis in den Oktober hinein, Brazzo es eben nicht getan hat, sich dann aber noch in die Mannschaftsaufstellung einzumischen. Und ich glaube, das ist das Problem. Also du hast zwei Dinge. Zum einen, dass Flick sagt, eigentlich seine Wunschvorstellung wäre eine Bayern-Mannschaft gewesen mit Werner, Havertz, Sané plus X. Bekommen hat er Buna Sarr, Rocca, Douglas Costa und Choupo-Moting.
Ja.
So, das ist das eine. Aber dann, das sozusagen, Brazzo ihm immer im Nacken und auch auf der Schulter sitzt und sagt, warum spielt Hernandez nicht? Warum spielt Nübel nicht?
Ja,
weißt,
warum
ist
spielt Nübel nicht?
Ja, ja. Na, das geht diametral auseinander, wie die Neuzugänge bewerten. Ja. Und wenn natürlich dann hinten immer einer reinruft, also du hast irgendwie alles funktioniert halbwegs in dieser Krise auch. Und du nimmst diesen Kader auch noch irgendwie an als Hansi Flick und sagst, okay, ich gehe mit dem in die Saison, obwohl ich weiß, der ist schwächer als im letzten Jahr, ohne Thiago.
Ja.
Ohne, wir haben ja auch schon, ohne Coutinho, der immer noch mal den Unterschied ausmachen konnte, wenn er von der Bank kam. Und dann kommt noch einer und sagt, ja, aber warum spielt der Hernandez nicht? Warum spielt der Nübel nicht? Das kann fürs Klima. Also, da ist ja Brazzo allein für die Klimaerwärmung beim FC Bayern zuständig, weil er halt immer die Hitze reinbringt. Das ist das große Problem.
Also, wie gesagt, da können wir uns den Mund fusselig reden. Es hat sich mir immer noch nicht erschlossen, warum derselbe Brazzo, über den wir gelacht haben und gesagt haben, wofür ist der eigentlich gut? Und der bis auf, glaub, Alphonso Davies nichts signifikant Gutes im Alleingang da irgendwie aufs Feld gebracht hat. Warum das jemand ist, der zwischen dem man sich da entscheiden muss. Ich hab's immer noch nicht.
Um als Berliner im Gangster-Rap zu bleiben, wenn Brazzo der Gangster-Rapper ist, dann ist halt Uli Hoeneß sein Rücken.
Ach, okay.
So, und Brazzo hat halt einfach im Verein, trotz der 6 Titel von Flick, viel mehr Rücken.
Ja. Ich sag euch eins. Wenn
Silberrücken vor allen Dingen, Silberrücken.
Wenn das so weitergeht beim FC Bayern, lasse ich nichts mehr bei Flyer-Alarm drucken.
Das ist auch. Meine Mama nennt es Mut. Ich nenne es Flyer-Alarm.
wollen wir das noch kurz auftröseln?
Also ehrlicherweise, ich finde, wir müssen das mal ganz kurz machen.
Okay, dann
oder?
Machen wir das eben. Ja.
Oder gibt es was anderes, über das du lieber reden möchtest?
Ich würde noch gerne ganz kurz über das Thema Moukoko reden, weil ich finde, dass das wahnsinnig viel aussagt über die Art und Weise, wie Vereine mit jungen Profis in Anführungsstrichen umgehen, beziehungsweise sie mit der Führung ihres Privatlebens und der Entbindung sämtlicher Verantwortlichkeiten alleine lassen. Aber wir können gerne über Flyer-Alarm reden.
Wir können das ja auch ganz kurz machen.
Das könnt ihr ja machen, wenn ich gleich weg bin, weil den Mist höre ich mir dann nicht mehr mit an.
Okay, alles klar. Sehr gut.
Man kann das ja in einem Satz abhandeln, was das Thema Flyer-Alarm angeht. Und die Tatsache ehrlicherweise, dass ein Sponsor in Zeiten, wo wir immer darüber reden, dass der Fußball echt hart an der Grenze ist, auch wirklich ein Stück weit unerträglich zu sein, dass ein Sponsor ernsthaft per Twitter sämtliche Sponsorings kündigt, weil er nicht zufrieden ist mit der Schiedsrichterleistung gegen seinen Heimatverein Würzburg, ist ehrlicherweise an Absurdität und auch wirklich, mir fehlen da fast die Worte, weil...
Aber das musst du mir auch nochmal kurz erklären. Also da ist ein Spiel und dann ist die Schiedsrichterleistung nicht in Ordnung. Und daraufhin sagt der Hauptsponsor via Twitter, dann kündige ich meinem Verein, der hier verpfiffen wurde, dann auch noch die Sponsorentätigkeit.
Sondern beim DFB.
Ach,
weil
beim
die
DFB, das war's.
Weil die Schiedsrichter ja vom DFB kommen.
Ja.
Deswegen hat er ist unzufrieden mit der Art und Weise, wie...
Aber
die Würzburger Kickers behandelt worden sind in der zweiten Liga, die werden absteigen, behandelt worden sind durch die Schiedsrichter.
Ja.
Und dann gab es eine Situation, wo es eigentlich eine rote Karte hätte geben müssen gegen den ersten FC Nürnberg. Und dann hat er getwittert, jetzt reicht's und jetzt kündige ich alle Sponsorings beim DFB. Der ist Hauptsponsor der Nationalmannschaft und hat noch ein paar andere Sponsorings. Und das ist natürlich ehrlicherweise wirklich hart grenzwertig.
Ja, ja.
Also wenn du jetzt als Sponsor schon anfängst, quasi dir Schiedsrichterleistungen zu erkaufen oder zumindest ist die Möglichkeit dem eröffnest, dann wird's wirklich hart, auch was Trennung, Sponsoring, Geld und Fußball angeht.
Ja, klar.
Ist echt
sehr merkwürdig. Folgt dann aber auch jetzt dem fußballerischen Abstieg der moralische Abstieg in Würzburg.
Absolut.
Ja, total.
Absolut.
Also so sehe ich das. Das sollte halt kein Präzedenzfall werden.
Ja.
Das ist wahr, ja. Das ist richtig. Also ich meine, letzten Endes kann ja jedes Wirtschaftsunternehmen für sich entscheiden, ob sie Teil der Bundesliga, des DFB in irgendeiner Form sein wollen. Das ist ja, da profitieren ja immer beide Seiten von. Das ist halt imagebildend, das ist im Zweifel dann halt eben auch infrastrukturbildend, weil man das Geld ja für irgendwas nutzt. Das ist ja erstmal grundsätzlich sehr fair, das kann man ja alles machen. Nur, dass man jetzt auch direkt dadurch versucht, Einfluss zu nehmen auf irgendwelche Schiedsrichterleistungen oder Besetzung oder sonst irgendetwas, schwierig. Also ist wie bei allen Sachen, dass die Wirtschaft nicht allzu viel politischen Einfluss nehmen sollte, egal worum es geht.
Ja.
Wo wir aber gerade bei fragwürdigen Aktionen sind, Micky, weil du das ja auch schon rumgeschickt hast in der WhatsApp-Gruppe. Moukoko, erklär doch mal, was passiert ist, weil an mir ist das vorbeigegangen.
Also so wie ich die Geschichte verstanden und gelesen habe, war es halt so, dass Moukoko mit seiner Freundin Streit hatte.
Seiner Ex-Freundin eine Aussprache.
Ja, eine Aussprache, genau, sorry. Eine Aussprache mit seiner Ex-Freundin und dann war diese Aussprache aber offensichtlich noch nicht ganz befriedigend. Und Moukoko musste aber weg zu einem Termin. Und hat dann aber, weil er dieses Gespräch, also diese Aussprache noch fortführen wollte, hat er sie so lange eingeschlossen in seiner Wohnung am Phoenixsee, was in Dortmund ein relativ hochpreisiges Wohnviertel ist. Was ich damit sagen will, ist,
quasi die Alster von.
So jämmerlich wie das auch ist. Also, da gibt es halt so zwei, drei Dinge, die man sich durchaus mal fragen darf, jetzt mal frei von Deutschland Neidgesellschaft. Warum hat ein 16-Jähriger alleine eine Wohnung in einem Nobelviertel? Finde ich, ist eine absolut berechtigte Frage.
Weil er es kann.
Und wie kann es sein, dass jemand über ein solches Ego, Klammer auf, bereits, Klammer zu, verfügt, dass er glaubt, er könne seine Ex-Freundin in der Wohnung einschließen, bis er wieder zurück ist. Also ist es eine individuelle charakterliche Fehlleistung oder ist es etwas, was auch damit zu tun hat, dass junge Leute, junge Männer, die im Profifußball herangezogen und herangezüchtet werden, bereits in diesem frühen Stadium ihres Lebens so frei von persönlicher Verantwortung sind, dass sie meinen, das machen zu können. Und wäre es vielleicht manchmal nicht, also wäre ihm dasselbe passiert, würde er noch bei seinen Eltern wohnen, wie das bei 16-Jährigen in der Regel der Fall ist. So.
Ich hab ja damals für Elf Freunde eine Geschichte geschrieben über diese Generation Boateng.
Mhm.
Erinnert Ashkan Dejaga,
Patrick
Salihovic und so, die alle zusammen ja auch gespielt haben in ihrer Freizeit auch und die alle, viele von denen waren an der Pilcher Oberschule hier in Berlin im Westen und da habe ich Chinedu Idee getroffen und der hat gesagt, wir waren alle immer im Training, wir wurden immer überwacht und in dem Moment, wo wir unser erstes Geld verdient haben und in dem Moment, wo sie uns nicht mehr überwachen konnten, bei denen war es dann mit 18, sind wir nachts und in unserer Freizeit komplett eskaliert.
Was übrigens uns, auch menschlich ja völlig normal und nachvollziehbar ist.
Weil uns die Ordnung in der Hand gefehlt hat, weil wir es aber auch nie gelernt haben.
Genau.
Wir haben das nicht gelernt. Uns hat es niemand beigebracht. Wir hatten immer nur Druck, weil du musst halt funktionieren. Da ist wieder dieses Bild des Rennpferdes und des Kindersoldaten, was ich immer noch grandios finde, auch nach 4 Jahren MML. Und er hat gesagt, wir haben so viel Druck gehabt mit in der Schule gute Leistungen bringen, auf dem Trainingsplatz funktionieren, in den Spielen funktionieren. Da war eigentlich jeder Tag verplant vom Verein. Und irgendwann, als wir uns dem dann entziehen konnten, haben wir es in aller Radikalität getan.
Genau, ja. Naja.
Und eine andere Geschichte dazu noch aus Berlin, die ich, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, wenn man Spieler sich selbst überlässt, und die können 16 sein, die können aber auch 26 sein.
Ja.
Da kann eine ganze Menge schiefgehen. Beispiel Alex Alves, als Hertha BSC in den Nullerjahren noch viel weniger organisiert war als zum Beispiel Bayer Leverkusen im Umgang mit Zugängen aus Brasilien. Man hat sich nicht gekümmert. Da hat sich der Frau, der Mann der Kassenwärtin drum gekümmert, der aber auch kein Portugiesisch sprach. Ja. Das heißt, irgendwann gab es einen Anruf aus der Reichsstraße. Dort hatte Alex Alves sein Loft. Und es gab ein Problem, weil die Nachbarn haben Rauchentwicklung und Feuergeruch wahrgenommen. Wahnsinn. Und Alex Alves hatte, es war tiefster Winter in Berlin, minus 10 Grad, die Russenpeitsche, hatte, weil er nicht wusste, wie eine Zentralheizung funktionierte und weil es ihm niemand erklärt hat, sich im Baumarkt eine Feuerschale geholt und hat offenes Feuer in der Wohnung gemacht, damit es warm wurde. Und das ist für mich immer das beste Beispiel dafür, was mit Profis passiert, wenn du sie früh nicht an die Hand nimmst und von Anfang an auch betreust.
Ja, und wenn du also natürlich sind Alex Alves und Youssoufa Moukoko insofern unterschiedliche Menschen, als Alex Alves irgendwann in ein fremdes Land gekommen ist. Das ist bei Moukoko ja nun nicht der Fall. Aber was gleich ist, ist, dass auch hier der Eindruck entsteht, dass der Verein in erster Linie sich darum kümmert, dass jemand sportlich funktioniert. Und man dann aber weitestgehend ihn in seiner Persönlichkeitsentwicklung alleine lässt. Und Wohlstandsverwahrlosung gehört ja auch dazu. Es ist halt eben nicht damit getan, sich vielleicht noch mit darum zu kümmern, dass er eine Nobelwohnung am Phoenixsee bekommt, sondern es geht halt eben auch darum, dass man ihm bei der charakterlichen Reifung assistiert und dass man jemand dabei hilft.
Lars Ricken, der ja Gott sei Dank, glaube ich, da im Jugendbereich sehr viel zu sagen hat bei Borussia Dortmund, hat in einem Interview, ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder so, im Rückblick auf seine Karriere gesagt, weil der war ja auch so früh, der war mit 17 ja schon Star, mit 18 Champions League-Sieger. Er hat gesagt, als ich dann ausgespuckt wurde von dem Betrieb, wusste ich nicht mal, wie ich mir eine Fahrkarte für den Bus kaufe.
Und das ist ja exemplarisch für das, was da schiefläuft. Und dass ein Marco Reus jahrelang ohne Führerschein durch die Gegend juckeln konnte, ist ja ein weiterer Beleg dafür, wie das teilweise dann eben aus dem Ruder läuft. Und Moukoko ist für mich, ohne jetzt die genauen Hintergründe zu kennen, aber das ist für mich ein sehr typisches Beispiel dafür, was auch in der Jugendarbeit gerade total vernachlässigt wird.
Wenn Moukoko mal nicht in der Messi-Wohnung von Dembélé wohnt, das wäre noch ein lustiger Treppenwitz an dieser Stelle.
Nach allem, was ich weiß, ist diese Wohnung absolut unbewohnbar. Da wohnt nicht mal mehr.
Nee, aber der Punkt, weil du eben gesagt hast, hat er quasi schon diese Hybris, dass er glaubt, irgendwie jemanden einsperren zu können. Ich würde ihm da einfach mal auch Hilflosigkeit in einer solchen Situation mit einbringen. Also ich meine, als normaler 16-Jähriger, wenn du irgendwo versuchst, deine Beziehung zu klären oder deine Beziehungszusammenhänge zu klären, das hast du ja in der Regel dann zum ersten, vielleicht zum zweiten Mal gemacht, aber du bist sicherlich irgendwie nicht abgeklärte Profi, was sowas angeht.
Mike, du hast doch einen Sohn in einem ähnlichen Alter, weil Micky gerade sagte, Alex Alves kam in ein anderes Land. Wenn du 16 bist, 17, sozusagen auf dem Höhepunkt der Pubertät oder gerade schon so postpubertär, das ist doch auch wie in ein anderes Land reisen, in dem du vorher noch nie warst.
Absolut. Ja, also auch sage ich das ja auch so ein bisschen.
Und da gibt es eine neue Sprache, dort gibt es neue Verhaltensweisen, die man lernen muss. Und ich glaube, da brauchst du fast noch mehr, du brauchst auch nicht dafür noch mehr, viel eher einen Dolmetscher, als ihn Alex Alves gebraucht hätte.
Und das sind natürlich die Momente auch, wo du Eltern brauchst oder wo du halt jemanden brauchst, der dir erklärt, was da eigentlich gerade abgeht. Und insofern, also deswegen, warum sage ich das? Weil ich ihm zumindest irgendwie zugestehen will, dass da eine gewisse Hilflosigkeit in dieser Situation stattgefunden hat.
Das ist
er wollte es klären, wusste nicht, was er machen muss, hatte einen Termin. Also
man muss es auch, natürlich muss man es als Affekthandlung eines Teenagers betrachten, absolut richtig, aber in diesem Falle auch eines unbegleiteten Teenagers, wo ich denke, da müsste doch normalerweise ist doch in dem Alter jemand da, der erziehungsberechtigt ist, der dann sagt, pass mal, was machst du denn da gerade? Aber das scheint mir etwas, und da habe ich das Gefühl, da ist er in diesem Alter jetzt schon etwas allein gelassen.
Ja. So.
Vielleicht ist auch das wieder eine unglaubliche Spekulation, die nicht im geringsten den Tatsachen entspricht. Was aber wahr ist, ist, er hat eine Wohnung, da lebt er alleine und er scheint ja nicht in der Lage sein, seine privaten Geschäfte so zu regeln, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fußen.
Das ist richtig.
Aber darf er auch noch nicht mal wählen.
Ja.
Übrigens auf dem Boden, auch das Szene des Spieltags, Danny da Costa setzt sich zu Jonas Hector nach dem Spiel gegen Mainz, das in der Nachspielzeit irgendwie für Mainz ausgegangen ist und die... Und
weißt du, was er ihm gesagt hat, Mike? Viel Spaß mit Friedhelm Funke. Das hat er ihm wahrscheinlich gesagt.
Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wir haben weder über Friedhelm Funke geredet, noch über...
Gut, aber Friedhelm Funke soll erstmal ankommen. Der soll mal zeigen, ob er überhaupt gemacht ist für die Bundesliga.
Ja, so, das ist allerdings so richtig.
Und ob er nicht doch eher die Lösung ist schon für die zweite Liga. Da kann Hertha BSC ja ein Lied von singen. Abschließend wollte ich aber zu Borussia Dortmund noch sagen, sie machen das ja ganz oft auch sehr gut mit den Teenagern, wenn man sich überlegt, dass sie in dieser Saison 5 Teenager im Kader haben, die schon ein Tor erzielt haben. Alle anderen Vereine haben maximal einen. Also auch das ist Rekord. Den einen oder anderen, sie haben ja da einfach auch, sie machen ja sehr viel richtig. Also das ist jetzt auch gar nicht so falsch.
Weil du gerade meine Kinder angesprochen hast, ne? Wie meine Kinder auf, oder insbesondere der Älteste, eskaliert auf Ansgar Knauf. Das fand ich total beeindruckend.
Ja.
Also, weil normalerweise denkst du ja irgendwie Mbappé und Haaland und so weiter. Der ist total eskaliert auf Ansgar Knauf.
Na, weil die Geschichte natürlich auch die schönere ist. Ne? Das ist halt jemand, der kommt so aus den eigenen Reihen. Den hatte niemand wirklich auf dem Zettel. Selbst Moukoko wurde ja schon über Jahre hinweg so extrem heiß und hoch gehandelt. Haaland ganz zu schweigen. Und dann kommt so jemand aus der zweiten Reihe und performt so gut. Ja. Und man freut sich natürlich immer am meisten über solche, in Anführungsstrichen, Eigengewächse. Das ist ja das, was alle Fans aller Vereine sich immer für, das ist so ein bisschen, also ich greife da jetzt natürlich direkt gleich ganz oben ins Regal, ich sag so, das ist so ein bisschen der Thomas Müller-Effekt. Weißt du, du hast da jemanden, den eigentlich niemand auf dem Zettel hat und der kommt dann so aus der eigenen Jugend.
Ich habe Ansgar Knauf letztes Jahr mit 1000 anderen, also das einzige Spiel, nee, eins von zwei Spielen, was ich im Stadion verbracht habe während Corona, war ja Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Essen auf Rote Erde. Und da hat Ansgar Knauf auch gespielt für die U23. Und das ist witzig, weil der gar nicht sonderlich aufgefallen ist.
Ja.
Da siehst du halt, wie marginal
der Unterschied ist. Keine Ahnung hast
vom Fußball. Nee, aber nein, aber weil man denkt ja dann, der hebt sich dann in der U23 direkt als Granate ab.
Ja, ja.
Aber da gehören halt so viele Bausteine dazu, absolut, dass es dann auch bei den Profis klappt. Und es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Also, apropos sehr, sehr gute Geschichten, weil ich jetzt gleich weg muss. Ab morgen gibt es Fußball MML Daily mit Mike Nöcker. Sag mal was dazu, Mike.
Eure tägliche Dosis Fußball MML jetzt ab sofort. Wir haben uns gedacht, der große Erfolg von Apokalypse und Filterkaffee, den wollen wir auch erreichen. Hast du
dich dran gehängt, ne?
Da machen wir Copy and Paste.
Also, ja, aber da muss man sagen, du planst ja, glaube ich, mit 180 Sekunden, ne?
Richtig. So, also.
Und Micky hat ja bei Apokalypse und Filterkaffee anfangs mit 15, 20 Minuten geplant. Das ist jetzt ungefähr immer so eine Stunde 10. Also das ist durchaus ausbaufähig.
Ja. Also hören Sie nach Apokalypse und Filterkaffee jetzt das Pendant mit Mike Nöcker, Eskalation und Blasentee.
Nein. Ja. Also ab morgen, pünktlich, um 6 Uhr morgens, eure Newsportion Fußball-MML, eure tägliche Dosis, gibt's dann in eurem Podcast-Postfach. Also überall da, wo es Podcasts gibt, einfach abonnieren. Oder, was weiß ich, zu Spotify und sonstiges gehen. Neuer Podcast-Kanal, den wir dafür aufmachen, ab sofort.
Inspiriert von Nils Stratmann gibt es also 18 Vereine in 180 Sekunden.
Ab so ist es immer. Geil. So ist es. Ich bin mal sehr gespannt. Also es ist auf jeden Fall, nach 4 Jahren MML wagen wir uns mal in ein nicht neues Genre, aber zumindest in eine neue Aufgabe rein und produzieren jetzt ab sofort täglich eine kleine Dosis MML, damit ihr top informiert in den Tag steigen könnt und natürlich mit guter Laune, um dann anschließend Apokalypse und Filterkaffee zu
kommen. So sieht's nämlich aus.
So, ne? Und darüber hinaus, wenn wir schon dabei sind, Geschenke quasi zu verteilen, wollen wir an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass es in der nächsten Woche wieder was im Fußball-MML-Shop zu kaufen gibt. Dann gibt es nämlich einen neuen Drop, einen Drip-Drop sozusagen, wie man unter Stylern, Shakern und Movern sagt. Fußball-MML.de.
Ja.
Geht bitte auf diese Seite, bewerbt euch schon jetzt. Nee, kann man glaube ich noch nicht, aber ab nächster Woche ist es soweit. Dann kommt nämlich das Buch zur Zeitlupe von Lukas Vogelsang.
Ich habe dem Jungen das gegönnt.
Alle tollen, sensationellen Geschichten, die Lukas im letzten Jahr so über Fußball, über besondere Fußballereignisse, über besondere Menschen im Fußball geschrieben hat, erscheint als Buch. Und wir werden natürlich nicht Fußball-MML, wenn wir nicht erstens gleich Lukas noch was zum Buch sagen lassen würden, aber wenn wir vor allen Dingen für den nächsten Drop bei fußballmml.de uns was ganz Besonderes ausgedacht haben. Eigentlich hat es Lukas ehrlicherweise getan.
Dürfen wir es denn schon sagen?
Dürfen wir es schon sagen? Ja.
Okay. Die Idee ist uns letztes Jahr gekommen, auch an einem Abend mit Gin Tonic. Wir werden einen neuen Drop machen. Es wird das Zeitlupenbuch gehen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten.
Nein, du zusammen schreibst die mit besten einer Geschichten ganz, über den Fußball.
Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten Zeitlupen im Tropenverlag. Zusammen mit einer von Hands of God designten Tasse, natürlich als das MML lustige Tassenbuch.
So, ja, also ja. Heute. Dann soll uns mal einer nachmachen von die Pfeifen.
Heute in einer Woche. Also nächsten Dienstag, heute in einer Woche, nächsten Dienstag am 20. April erscheinen die Zeitlupen als Buch. Es sind Texte, die als Newsletter erschienen sind. Es sind Texte, die nie als Newsletter erschienen sind. Und es sind Texte, die ich exklusiv nur fürs Buch geschrieben habe.
Also eigentlich im Grunde genommen ein Buch, das so fesselt ist wie Youssoufa Moukoko, wenn er noch mal was auszudiskutieren hat.
Ja, und die Alex Alves und die Feuerschale kommt auch drin vor. Ja,
siehst du, also siehst bitte.
So. Alles drin. Ja. Alles drin. Also ab nächster Woche, ab morgen also Fußball MML Daily.
Ja.
Die Newsportion, die tägliche Dosis. Fußball MML für alle Infizierten.
Ja.
Und darüber hinaus dann eben ab nächster Woche gibt es das Tassenbuch, die Zeitlupe von Lukas Vogelsang als Buch zusammen mit einer fantastischen Tasse von Hands of God designed.
Fantastisch.
So. Leute,
also,
musst du los?
Das völlig unnützer Übergang, völlig unmöglich. Das muss ich mir nicht bieten lassen, ja?
So, jetzt geübt.
Ich kann das muss ich mir nicht bieten lassen. Was soll ich? Ich habe den Hoeneß nicht gemacht.
Ja.
So. Ja. Ich habe den Kalmund nicht gemacht.
Ja.
Was soll ich denn noch nicht machen?
Ja, stimmt. Jetzt. Ja, nix.
Nee, Idioten. Ja. 4 Jahre, pass auf, das noch ganz kurz.
Bitte, Lukas, danke euch. Wir brauchen dich für Schafskopf.
Danke euch beiden für diese 4 Jahre.
Ja.
Und zurück.
Schöne Zeit, großer Spaß. Ich freue mich immer noch jede Woche drauf und ich hoffe, das merkt man uns dreien auch an, dass das so ist. Also, dass wir hier nicht rausgehen und dann getrennte Wege gehen, sondern dass wir auch oft länger bleiben auf Kaffee, auf Bier und miteinander sehr, sehr gut können. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis. Das ist ganz, ganz toll, euch beide zu haben. In diesem Sinne, macht noch ein bisschen weiter. Ich bin raus. Küsschen, hab euch lieb. Liebe Grüße an alle.
Tschüss, Lukas. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Was für ein Arschloch. Das ist wirklich...
Echte Liebe?
Ja, echte Liebe. Ja, richtig.
Wurde mir gerade hochgehalten.
Ja, ach so, echte Liebe wurde hoch.
Ja.
Sehr gut.
So.
Ja.
Ja, widerliche.
Ja.
Wirklich auch so ein Pedante. Und dann ist er immer genervt. Wenn das ist so geil, ne? Der unterbricht einen immer.
Ja.
Ja. Aber wenn man...
Aber dann, ja. Ja, dann ist das ja. Naja, was willst du machen?
Mein Gott.
Gibt es sonst noch irgendwas zu besprechen oder darf ich mich jetzt wieder um meine Tochter kümmern?
Du darfst dich wieder um deine Tochter kümmern.
Der Familientherapeut brauchte 2 Wochen, um sie von meiner Klaus Kinski-Hoeneß-Parodie wieder einigermaßen wegzukriegen.
Ja?
Ja, ja.
Übrigens, ist auch schön, ne? Lukas sagt, er geht, aber da...
Kann
da,
ja nicht anders.
Da der ein Kontrollfreak
ist, ja, der ist,
bleibt genau. Er natürlich so lange noch in der Leitung.
Nee, das ist natürlich professionell. Ich bin ja nicht mehr auf der Spur.
Ach so.
Das ist...
Achso, ja. Der ist nicht mehr auf der Spur, sagt er. Ja.
Aber noch genau kontrollieren, was wir hier
ist
sagen.
Ja, das ist so, Lukas, seitdem er diesen Teddybär uns geschenkt hat, der hinter dem Regal, hinter Mike da auf dem Regal steht, aber wo das eine Knopfauge von dem Teddybär eine Überwachungskamera ist, seitdem waren wir schon klar, mit dem stimmt was nicht. Der ist halt ein Kontrollfreak. Ja. So, das ist halt, ja.
Guck mal, jetzt ist er raus, das wollte ich auch nicht sagen.
Ja, jetzt ist er raus.
Dann können wir jetzt gehen.
Ja, komm, dann machen wir doch den Sack zu.
Machen wir doch Schluss, ne? Oder?
Also, macht's gut.
Bis
tschüss,
dann.
Tschüss.
Tschüss. Küsschen.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.